Stories Connecting Dots. A business podcast to discover a world of possibilities through stories told. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Stories Connecting Dots. Heute wird es um meine Freunde von den Produktwerkern aus Köln gehen. Aber zuvor noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das ist die erste Woche, in der ich wieder gut reden kann. Nach meinem kleinen Unfall, den ich hatte. Und reden darf und Leute treffen. Also verzeiht mir, falls ich ein bisschen bubbly und mitteilungsbedürftig bin. Zweiter Hinweis in eigener Sache. Mein nächstes mir sehr wichtiges Projekt ist The Strategy Collective. Es fängt an am 30. September. Das ist ein mehr als 12-wöchiges Programm, um sich mit Strategie, Strategiearbeit vertraut zu machen und auch üben zu können. Eine Kombination aus Self-Paced, Inhalten und Group-Calls, in denen wir in der ganzen Community uns aufrechterhalten, die Sachen aus verschiedenen Perspektiven besprechen und üben in einer Umgebung, in der wir nicht scheitern können. Wer sich dafür interessiert, in den Shownotes und wo überall ihr mich findet, mehr Informationen dazu. Aber jetzt zu meinen Freunden aus Köln von den Produktwerkern. Oliver, Tim und Dominik, wenn ihr euch für Produktentwicklung in Deutschland interessiert, werdet ihr Gott sei Dank nicht an ihnen vorbeikommen. Eine unheimlich einladende, warme Truppe von Produktarbeitern, die uns allen helfen will, Produktarbeit leichter zu machen und das Wissen verfügbar und gut lernbar, erfahrbar und einprägbar zu machen. Dazu verwenden sie eine sehr, sehr gute Kombination von Mitteln wie einem wirklich unglaublich präzise wöchentlich erscheinenden Podcast, jeden Montag um 6 eine neue Folge. Eine sehr, sehr gut informierende Website, auf der man sogar lernen könnte, was Produktarbeit ist und wissen, was alles dazugehört, wenn man nichts wüsste. Vor allem aber ganz viel Engagement in Community-Events, groß und klein, riesig und groß. So, das alles sind aber nur die äußeren Merkmale. Tatsächlich, und deswegen habe ich mich so auf die Folge gefreut, ist so, dass die Produktwerker eine Kultur haben, die unheimlich einladend, freundlich und community-basiert ist. Und wenn man sie trifft, spürt man das. Und auch bei Veranstaltungen, bei denen sie teilnehmen, merkt man immer, dass sie da sind. Also es ist immer eine unglaublich warme, nette Atmosphäre. Ich habe das selbst erleben können jetzt bei den Product Owner Days im März in Köln. Schaut es euch an, wenn ihr es jemals könnt. Guckt euch die Website an. Vor allem aber jetzt nicht mehr viele Worte. Hört euch einfach den Podcast an und seht, dass dazu einiges gehört, das auf die Reihe zu kriegen. Und viele Gedanken dazu im Hintergrund eine Rolle spielen, dass nicht einfach so passiert, sondern auch einen gewissen Plan und eine Idee hat und verfolgt. Viel Spaß mit den Produktwerkern. Ja, hallo zusammen. Ich habe schon gerade gesagt, großer Praise geht an die Produktwerke aus Köln. Aus diversen Gründen super aktiv in der Community. Eine Podcast-Maschine ohnegleichen. Für mich für immer verbunden mit dem agilen Bütchen, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Gott hab es selig. Und wir haben von den Produktwerkern stellvertretend den Tim da, Tim Klein. Hallo Tim.
Hallo Markus. Ja, danke für die warmen Worte schon. Da muss ich ja jetzt liefern, ne?
Ja, du absichtlich die Latte etwas höher gelegt, damit es. Ja, aber das klappt ja für dich bequem. Ich würde erstmal gerne direkt eine inhaltliche Frage stellen, die mich bewegt und beeindruckt. Wir sitzen hier im Podcast, jetzt zu sagen, lange nicht gesehen, wäre gelogen, weil wir haben uns vor ein paar Tagen gesehen. Aber die Frage, die sich immer bei mir aufdrängt, ist, ne, du weißt ja, ich bin so ein Podcast-Schluderer. Ne? Ich mache es, wenn es mich drängt und so, wenn ich ein Thema auf der Backe habe und mal sind es 2 Wochen, dann wieder 2 Wochen, dann 4 Wochen, dann 3 Jahre, dann und so weiter und so fort. Aber ihr habt eine totale vorhersagbare Podcast-Maschine, die Woche für Woche für Woche für Woche Content liefert in einem sehr klar definierten Format. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Und für mich sieht das von außen so aus, als gäbe es eine Idee dazu. Sonst macht man das nicht so konsequent in der Art. Und deswegen sind meine 2 Fragen, die ich habe. Warum macht ihr das so und genau so? Und wie kriegt ihr das hin? So, und warum ich die 2 Fragen stelle, ist natürlich, weil ich rausfinden will, wie ihr tickt an diesem Beispiel. Danach gehen wir in andere Themen und tiefer, aber das interessiert mich erstmal zuerst, ne? Weil das ist so auffällig.
Ja, wie ticken wir? Ich glaube, der Podcast ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Also wir sind Stand heute mit dem Produktwerker-Podcast bei Folge 235 und wie du richtig sagst, wir liefern jeden Montagmorgen um 6 Uhr. Haben wir das jemals so geplant? Nein, natürlich nicht. Als wir uns zusammengetan haben, also Dominik Winter, Oliver Winter und ich, im Jahre 2019 haben wir überlegt, eigentlich erstmal nur überlegt, wir waren 3 Freelancer, also Dominik ist in Festanstellung hauptsächlich, wir haben überlegt, lass uns irgendwas unter eine gemeinsame Fahne stellen, lass uns einen gemeinsamen Brand oder ein Logo, einen Namen bilden. Und da sind halt die Produktwerker bei rausgekommen. Und die 2. Überlegung war, was wollen wir denn tun? Und so eine Mission dahinter ist das Thema, wir wollen, dass die Welt bessere Produkte hat oder dass bessere Produkte kreiert werden, sehr groß gesagt. Und eine Überlegung dabei, tja, was können wir denn dazu beitragen, was können wir tun, war halt die Idee, lass uns einen Podcast machen. Dementsprechend ist der Podcast unser erstes Produkt, wenn man so möchte. Und ganz ehrlich, wir haben dann Ende 2019 damit gestartet. Du warst ja auch als einer der ersten Gäste mit dabei. Und ich weiß noch, Olli sagte so, naja, wenn wir mal 500 Leute haben, die das hören, dann können wir auch schon stolz sein, ne? Und ich sagte so, ja, also wenn wir 1000 Abrufe, glaube ich, schon kriegen wir hin, ne? So, das hatten wir dann gefühlt nach 5 Wochen oder so geschafft oder nach 6 Wochen. Und Stand heute sind wir, um das einzuordnen, bei, ja, zwischen 16, 17, manchmal 20.000 Abrufen im Monat. So, wie haben wir das hingekriegt? Wir haben halt von vornherein gesagt, lass mal starten. Ohne irgendwie ein größeres Ziel. Na, stimmt nicht ganz. Wir haben uns sehr schnell, noch bevor wir die erste Aufnahme gemacht haben, eine eigene Produktvision oder ein Product Vision Statement gegeben. Und das lautet eben für Product Owner und agile Produktmanager, die sich in ihrer Rolle weiterentwickeln wollen, ist der Produktwerker Podcast ein deutschsprachiges Audioformat, was durch, jetzt muss ich selber überlegen, ob ich es auswendig hinkriege, ne? Was durch entsprechende was Impulse liefert, um über den Impact der eigenen, über die eigene Wirkung nachzudenken oder zu reflektieren. Jetzt mal so wirklich aus der Hüfte geschossen. Das heißt, wir haben uns einen klaren Rahmen gesetzt und haben dann gesagt, das machen wir alle 2 Wochen, eine Folge. Und in jeder 2. Folge haben wir einen Gast und in den anderen Folgen sprechen wir nur untereinander. In der Regel 2 von uns 3. Auch weil wir nicht nur Gäste drin haben wollten, weil wir ja selber auch eine gewisse Visibilität damit erzeugen wollten. Im Rahmen der Pandemie, also wir sind kurz vor der Pandemie gestartet, haben wir dann sehr schnell auf wöchentliches Format umgestellt. Und wie gesagt, nie eine Idee dazu gehabt, machen wir das jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr, machen wir 10 Folgen, 50 Folgen, 100 Folgen. Wir haben uns also eben nicht einen Riesenkopf darum gemacht vorher. Wir hatten auch keine Ahnung von Audiotechnik. Olli noch ein bisschen, weil er Musik mal gemacht hat. Sondern haben uns da reingefuchst. Und als es dann eben angenommen wurde und alles per Mund-zu-Mund-Propaganda, so die Zahlen so ein bisschen Hockeystick-mäßig stiegen, haben wir, ja, wie soll ich sagen, einen eigenen Anspruch entwickelt. Also das ist immer das, wo ich unterscheide. Wir sind, ich glaube, nicht perfektionistisch, aber wir haben einen gewissen professionellen Anspruch. Und das heißt für mich, etwas, was wir schon mal vorher erreicht haben, darunter wollen wir nicht drunter fallen. Ne? Also zum Beispiel die Audioqualität. Und dadurch, dass wir uns mit dieser Vision einen klaren Rahmen gegeben haben und das Ganze dann auch mit User-Tests etc. oder Feedback-Schleifen unterfüttert haben, hat sich daraus ein relativ klares Format, wie du schon sagtest, entwickelt. Und ein Format zu haben, hilft sowohl bei der Positionierung als auch bei der Umsetzung. Es macht es halt vieles einfacher. Wenn du nicht jedes Mal überlegen musst, wie gehe ich die Folge an? Wir haben einen relativ klaren Aufbau, den man bei uns erkennen kann. Und das macht es halt viel einfacher, regelmäßig zu liefern. Und zum zweiten Teil der Frage, sorry, wenn es so lang ist.
Ja, ja, alles cool.
Wir sind zu dritt. Ich glaube, das ist unser Geheimnis. Wenn ich alleine, wie du, das liefern müsste, dann sähe das maximal so aus wie bei dir. Wahrscheinlich würde ich weniger liefern. Aber wir haben halt ein Commitment untereinander, diesen Podcast aufrechtzuerhalten, weil wir darüber, nur weil wir Content liefern wollen, weil wir darüber bekannt werden können und weil wir diese Sustainable Pace gerade am Anfang, also diese wöchentliche Kadenz hingekriegt haben, ist das unser Anspruch, also wie ich eben schon sagte, nicht mehr darunter zu fallen. Und dementsprechend haben wir so ein paar Prinzipien rund um dieses Produkt, können wir gleich drüber sprechen, die uns helfen, da sozusagen auf der Spur zu bleiben.
Gemessen an der Vision, die ihr habt und dem erhofften Outcome, erfüllt ihr das aus eurer Sicht und wie wisst ihr, ob ihr das erfüllt, was ihr euch in der Vision gesetzt habt? Also nochmal, der Anfang war ja, wir starten erstmal und das ist ja auch ganz cool und dann hat sich was entwickelt und irgendwann habt ihr euch per Intent eine Vision gesetzt, auch eine Produktvision ganz klar definiert. So, das ist jetzt natürlich, Product Talk ein bisschen, ne? Also sozusagen, wie kontrolliert ihr Ausführungen bezüglich Vision, ne? Ob es Abweichungen gibt oder nicht? Mhm. Ich meine jetzt nicht pro Folge, sondern so in der Entwicklung, ne?
Also tatsächlich haben wir uns die Vision sogar wirklich vor dem Start des Podcasts schon gesetzt. Und wir kontrollieren das eigentlich, ja, inhärent, würde ich fast sagen, weil, ne, es kommt meinetwegen, ich hatte eine Situation, da hatte ich eine tolle Product Ownerin kennengelernt aus damals der Flixbus-Umgebung, die war aber halt nur englischsprachig. Nun haben wir aber von vornherein gesagt, wir besetzen den deutschsprachigen Markt, also diese Nische, weil wir aus unserer Analyse heraus erkannt hatten, so 2017, 18, 19, da gibt's nichts anderes im deutschsprachigen Markt. Es gab keinen deutschsprachigen, produktbezogenen Podcast, der eine gewisse längerfristige Relevanz hatte. Englischsprachigen Content gibt's aber zuhauf und sehr guten. Da wollen wir gar nicht rein in diesen Teich, sondern wir wollen den deutschsprachigen setzen. Das heißt, durch diese Produktvision, wir sind ein deutschsprachiger Audio-Podcast, mal an dem Beispiel, war dann für mich sofort klar, super Gast, aber englischsprachig. Können wir leider nicht machen. Oder die Leute fragen uns, warum macht ihr das denn nicht auch als YouTube-Video? Nö, wir sind ein Audio-Podcast. Warum macht ihr denn kein Transkript? Naja gut, kann man drüber nachdenken. Und jetzt unter AI-Möglichkeiten ist es auch easy und machen wir wahrscheinlich auch bald. Das heißt, einmal im Jahr ungefähr, wenn wir so eine Strategietagung mit uns selber machen, so einen Strategietag, dann überprüfen wir diese Produktvision natürlich auch immer wieder, ob sie noch greift. Und das Thema Länge eines Podcasts ist natürlich auch ein großes Thema. Da viele sagen, oh, du darfst nur 20 Minuten oder 15 Minuten. Und wir hatten aber immer das Gefühl, nee, um so ein bisschen in ein Thema reinzukommen, brauchst du schon so um die 40 Minuten, 30 bis 45 Minuten. Aber dafür muss es saumäßig kompakt sein und strukturiert sein. Weil das war unsere Hypothese, dass Product Ownerinnen und Product Owner keinen Bock auf so Laber-Podcasts haben, nenne ich es jetzt mal. Ne? Die erfüllen einen anderen Zweck, solche Podcasts, ne? Die dann anderthalb, zwei Stunden gehen in der Regel. Und damit haben wir unser
Format... Ich weiß jetzt nicht genau, wen du meinst, aber...
Nein, damit meine ich noch nicht mal dich und deinen sehr wertvollen Podcast. Naja, aber das ist ja der Punkt. Bei dir, da sind ja ganz herausragende spezifische Gäste und da braucht es ja auch die Tiefe, um mal reinzukommen. Aber es gibt eben andere sehr bekannte deutsche Podcasts, gerade aus der agilen Szene, wo, keine Ahnung, auch darüber erzählt wird, wie die Katze gerade über die Tastatur läuft, ne? Und das interessiert Product Owner vielleicht nicht, unsere These. Aber die erfüllen einen anderen Zweck, das ist auch gut. So, und das heißt zum Beispiel, wir halten uns an das Format und damit liefern wir ein Produktversprechen unseren Hörerinnen und Hörern ab. bei uns weißt du halt, was du kriegst, würde ich sagen. Ne? Immer mal wieder neue Impulse, ne? Das wollen wir liefern, um eben über die Steigerung der eigenen Wirkung nachzudenken und so. Das heißt aber auch, du wärst niemals unsere Zielgruppe. Weil wir gucken eher auf die Product Owner und agilen Produktmanagerinnen, die vielleicht jetzt 1 bis 3, vielleicht inzwischen 4 bis 5 Jahre Erfahrung haben. Und dementsprechend liefern wir immer mal wieder auch Basisthemen, weil das auch wichtig ist.
In den letzten Satz mache ich mir mal, den werde ich mir hinters Ohr schreiben, ein Knötchen ins Ohr machen, weil wir da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich frage nochmal spitzer, gibt es Feedback aus der Hörer-Community oder Community überhaupt, die euch klar machen, dass ihr der Vision, bessere Produkte auf die Welt zu kriegen, dass ihr da beitragt über den Podcast?
Also bessere Produkte auf die Welt zu kriegen, ist eher die Mission, wenn man da so spitz unterscheiden will. Ja. Das ist natürlich super schwierig messbar. Feedback kriegst du als Podcaster so gut wie gar keins. Das einzige Feedback, was wir einholen, ist, dass man auf unserer Website manchmal eben von der entsprechenden Umfrage überrascht wird und da entsprechende so Typeform-Umfragen, darüber kommt Feedback bei uns rein. Aber was wir nicht machen, ist dieses, hey, geh zu Spotify, geh zu Apple Podcast, schreib uns Kommentare, schreib uns Rezensionen, like uns Sterne und so weiter. Ja, das könnte man machen, aber das Feedback ist für mich nicht so wertvoll. Der zweite Feedback-Kanal ist die persönliche Ansprache. Also da wir ja auch viel in der Community unterwegs sind, bei Konferenzen unterwegs sind, werden wir angesprochen. Und dann komme ich ins Gespräch. Also immer, wenn ich so ein vorbeigehauchtes, hey, super Podcast übrigens, danke, dann frage ich halt nach. Und versuche sozusagen in ein User-Interview zu kommen und hinterfrage, was interessiert die Leute, was für eine Folge fandst du gut, was hat dich bewegt, wo hast du auch am nächsten Tag noch drüber nachgedacht. Das ist so ungefähr unsere Messzahl oder Gradmesser zu wissen, okay, wir haben wirklich einen Impuls gesetzt, der zum Nachdenken angeregt hat. Aber rein quantitativ, wenn du danach spitz fragst, nein, haben wir keine wirklichen Metriken, außer wirklich die Downloadzahlen. Und das, die Analytics bei Podcasts sind halt Schrott, das muss man fairerweise sagen.
Selbst 2024 gibt das nicht viel her. Ja, ich kann das auch nur bestätigen mit dem Feedback, ne? Also das Online-Feedback ist fast nicht vorhanden, aber die Brücke in die echte Welt ist dann wiederum kleiner, als man denkt, ne? Also der Wiedererkennungswert draußen, weil es so ein Ding, was man in die Welt rausgefeuert hat, was mehr verlässlich bei euch, weniger verlässlich bei mir draußen ist, das ist schon irre, so, ne? Dieses Rumlaufen, drauf angesprochen werden oder auch zum Kunden kommen, da hört das jemand und weiß, wer man ist, das ist schon ein sehr, sehr auffälliger Effekt. Ich habe noch eine Frage zum Podcast, bevor wir weiterhüpfen in andere Themen. Du hast das schon angesprochen, ne? Also ich kriege öfters auch so ein Feedback, wie Leute wünschen sich dies und das, eine Inhaltsübersicht oder dies oder das. Und man muss dazu sagen, die Produktwerke haben eine 1A-Übersicht, inzwischen Auffindbarkeit ihrer Podcasts auf ihrer Website. Also super strukturiert.
Inzwischen.
Genau.
Nach nur 4 Jahren.
Genau, man kann wirklich nach einem geeigneten Podcast suchen, ne, wenn einem langweilig wäre oder wenn man einen gehört hat, den wiederhören, man findet den wieder, ne, das ist mega gut gemacht. Aber ich kriege auch immer so Strukturierungsfeedback, ne, also mach mal eine Inhaltsangabe vorne, Kapitel im Podcast und so weiter. Oder eben, was du eben erwähnt hast, Transkription. Ich habe ganz selten so Feedback aufgegriffen. Manchmal, weil ich dachte, ja, so Kapitel macht Sinn und ist ja nicht schwer. Und ne, meine sind ja auch länger, meine Podcasts, dann verstehe ich das schon, dass man mal eine Viertelstunde überhüpfen will und so. Alles cool. Was ich zum Beispiel nicht aufgenommen hatte, war das Transkript, weil ich dachte, wer liest denn, also ne, wenn das zu blöde ist, das 1,5 Stunden anzuhören, wer liest denn 1,5 Stunden des Transkript und hat die Disziplin, jetzt da durchzuhoppeln und Kapitel zu überspringen, so das ist mir auch bis heute nicht klar, ob Transkripte wirklich so cool sind. Viele wollen das und so. Ich will aber gar nicht so sehr auf das Feature eingehen, sondern auf diesen Effekt von Feedback. Ne? Und ich habe gestern ein Reaction-Video zu unserem Freund Russell Eckhoff gemacht, der sowas Schönes betont. Der sagt, du verbesserst dein System, in unserem Fall dein Produkt nicht, indem du einfach die Fehler rausnimmst. Ne? Also indem du Dinge, die Leuten fehlen, dazu packst oder Fehler behebst, kriegst du kein besseres Produkt. Du kriegst ein besseres Produkt, indem du das Produkt ganzheitlich denkst und sagst, was muss ich denn machen, um es noch besser zu machen? Und das klingt jetzt irgendwie haarspalterisch. Ich will nur an den Beispielen von Podcasts, so einem relativ einfachen Produkt, ne, einfach zu produzieren heutzutage und so, ne, also bei euch mega Disziplin und sowas, klar machen, dass sozusagen diejenigen, die Feedback bringen, die werden gehört. Aber es sind auch nur Datenpunkte. Und sagen, wenn wir jeden Datenpunkt beachten würden und als Handlungsanweisung nehmen würden, wäre der Podcast sofort kaputt. Und so geht es jedem Produkt. Das finde ich so schön, dass sozusagen man das an einem Podcast auch schon erklären kann. Ne? Wenn wir auf alles eingehen würden, was alle Hörer wollen, bleibt wenig übrig, was Eigenes und Alleingestelltes ist.
Das ist ja im Endeffekt eine Analogie zur Zusammenarbeit mit Stakeholdern auch innerhalb einer Organisation. Nur weil einer mal sein Bäuerchen macht oder mal ein, zwei Wünsche kommen, muss ich ja nicht direkt reagieren darauf. Und so agieren wir da auch beim Podcast. Wir hören uns das an, wir nehmen das Feedback auf, wir lesen das und dann sprechen wir darüber, ob das für uns sozusagen unsere Annahme trifft, dass man das ändert. Und wir haben schon, auch wenn man auf die Zahlen guckt, und dann geht es vielleicht auch mal, stagnieren die Zahlen vielleicht mal ein bisschen, dann gucken wir uns halt nochmal an, ja, was haben wir denn für Folgen das letzte Mal geliefert, so die letzten Wochen? Und dann merkst du so, ist ein bisschen nerdy geworden, ne? Ist ein bisschen spitz geworden. Und dann sagen wir uns auch, okay, lass uns nochmal eher Basisthemen aufgreifen. Also ganz klassisches Beispiel, wir sind rund um die Product Owner Rolle gestartet. Wir sind über den Verlauf der letzten 4,5 Jahre viel mehr in Richtung Produktmanagement, agiles Produktmanagement gewandert. Wenn jetzt jemand gerade erst den Podcast entdeckt, der denkt sich so, was sind das für abgefahrene Themen, die da aktuell diskutiert werden? Ja, warum? Weil die so Basisthemen wie verhält sich der Product Owner im Sprint Review? Warum, keine Ahnung, ne, ist das Refinement so wichtig für einen Product Owner? Discovery grundsätzlich, ja, nein, etc. Wie schreibe ich User Stories oder wie arbeite ich mit User Stories? Sowas gibt's alles bei uns, aber in den ganz frühen Folgen. Die haben wir natürlich irgendwie gefühlt in den ersten 50 bis 80 Folgen abgearbeitet, weil wir natürlich auch dachten, naja, irgendwann ist ja gut, ne? Irgendwann haben wir ja alle Themen durch. Und jetzt merkst du so, du, ganz ehrlich, wir haben in unserem Trello-Board mit der Ideenliste immer noch konstant um die 100 Themenideen da rumfliegen. Plus durch spannende Gäste kommen weitere Themen dazu. Und das ist, vielleicht muss man das noch ergänzen, auch einer der initialen Motoren unseres Podcasts. Wir machen das vor allem auch, um selber zu lernen. Also ist total cool, sich dann Menschen einzuladen, die ein tolles Thema vertreten und mit denen oder im Gespräch dieses Thema viel stärker zu erlernen. Oder bei internen Folgen bereiten wir uns ja drauf vor, arbeiten uns mal rein. Ja, dann musst du es halt so erarbeiten, das Thema, dass du es auch selber wiedergeben kannst. Von daher ist das ein Training für uns selbst auch ganz groß. Darüber hinaus, ne, schafft das natürlich Bekanntheit. Und so wie du eben auch gesagt hast, ich frage immer, wenn ich irgendwo zum Kunden komme, wer kennt denn unseren Podcast? Ne? Alleine um Feedback auf die Customer Journey zu bekommen. Und da muss man sagen, darüber kennen uns die Leute, darüber kennen die unsere Stimmen. Wir sind bei denen tief im Gehörgang drin. Und das ist natürlich ein Vertrauensbaustein auf so einer Customer Journey, auch auf jeden Fall.
Um zu umgehen, wer ihr seid und was ihr macht, ratter ich mal so ein paar Beobachtungen runter und bitte dich immer zu erklären, warum ihr das genauso macht. Und dann kann man sich das hinterher vielleicht zusammenbauen, vergleichen mit dem, was du denkst, was ihr seid und was ihr macht, ne? Und was ihr euch vorgenommen habt. Zweite Beobachtung neben der Podcast-Maschine sozusagen. Ne? Und Maschine klingt jetzt schon fast so unmenschlich, weil ihr macht das ja super schön und so. Ne? Also Maschine ist ja nur sozusagen die Disziplin, der Rhythmus und so. Wenn man auf eure Website geht, ist die auch super gut strukturiert und gibt einem sehr schnellen Eindruck, was man bei euch bekommt und was man nicht bekommt. Und wenn man gar nicht mal so genau hinguckt, kriegt man einen relativ guten Überblick über Arbeitsfelder eines Product Owners und Produktmanagers. Und das fiel mir super stark auf, wie stark das bei euch strukturiert ist und wie einen das sozusagen direkt anspringt. Und wenn man bei ganz vielen anderen Anbietern aus dem agilen Bereich, aus dem Produktbereich guckt, da steht da mehr oder minder, wir machen Produktberatung und Training oder sowas. Ne? Also, und dann kannst du die Trainings ja angucken, so alles cool. Ne? So auf der Ebene gibt es dann Struktur. Aber bei euch ist mein Eindruck, dass man, wenn man überhaupt nicht wüsste, was ein Produktmanager macht, könnte man sich durchklicken und sagen, aha, Das sind Dinge, die Produktmanager machen. Das ist ja verrückt. Und man hätte zu allem auch schon so einen Basisbestandteil von Wissen. Und ich fand das relativ spannend und interessant, dass das bei euch so ist, weil es nicht natürlich ist. Und auch da steckt wieder Arbeit dahinter, ne? Also es ist einfach zu lesen, drauf zu kommen, dass man es so darstellt, ist wahrscheinlich nicht so einfach. Deswegen die Frage, was ist der Gedanke und der Antrieb dahinter, die Website genau so zu gestalten, dass sie so spricht?
Also dazu muss man historisch sagen, haben wir sehr lange mit einer sehr schlechten Website operiert. Nämlich wir sind halt gestartet mit der Website einfach nach dem Motto, naja, wenn du einen Podcast machst, brauchst du ja irgendwie was, wo du einen Blogpost auch zu jeder Episode hinstellen kannst. Also haben wir eine Art Blogroll, kannst du mal mit WordPress hingestellt. Und genauso Banane sah diese Website aus. Du hattest halt jede Woche neuen Content, das ist cool. Die Website bewegt sich sozusagen und ist immer aktuell. Aber wir hatten eine kleine Über-uns-Seite und ich erinnere mich noch, dass wir erst gefühlt nach, ich schätze mal anderthalb Jahren überhaupt mal eine Seite, eine kleine schlechte Seite drauf genommen haben wie Trainings. Nach dem Motto, hey, wir bieten auch Trainings und Workshops an. Weil, woher kam das? Weil wir Mails kriegten, sag mal, super Podcast, könntet ihr euch vorstellen, das auch als internes Training bei uns anzubieten? Und wir dachten so, ja, das ist unser Job. Ups, sollten wir vielleicht mal drüber reden. So, und dementsprechend war unsere Website ziemlich lame die ganze Zeit. Es gab eine Über-uns-Seite, es gab eine kleine Trainingsseite und dann kam im Rahmen des, weiß nicht, ersten oder zweiten Lockdowns die sogenannte Produktwerker-Box, ne, wo heute, also da geht es um die typische Herausforderung eines Product Owners. Dort haben wir kuratierten Content zusammengestellt. Also, welche Bücher, Videos, Blogartikel, Podcast-Folgen natürlich auch empfehlen wir für, weiß ich nicht, die Herausforderung Produktvision erstellen oder für die Herausforderung User Stories erstellen oder für die Herausforderung Produktstrategie. Also eine Art Einstiegsportal in bestimmte Product Owner relevante Themen. Das war bei mir so eine Art Beschäftigungstherapie während der Pandemie, weil ich mich mit einem entsprechenden Tool, was diesen Content so wie so datenbankmäßig strukturieren kann, auseinandergesetzt habe. Und eigentlich war der Plan, jeden Monat eine neue Herausforderung und damit kuratierten Content reinzupusten. So viel haben wir bei weitem nicht geschafft. Wir haben das Ding gestartet, auf die Website gepackt. Und dann nicht großartig weitergemacht, weil wir keinen Fokus dazu gefunden haben, weil andere Sachen wichtiger waren, weil wir sind ja nur zu dritt und wollen auch nur zu dritt bleiben. Und dann haben wir aber gesehen, verdammt, das bringt super SEO-Relevanz, ne? Das bringt uns echt über 20% unseres Traffics. No, scheint irgendwie einen Wert zu liefern, lassen wir mal drin. Und dann haben wir jetzt Anfang des Jahres, also im März konkret, einen kompletten Relaunch der Website gemacht. Und das haben wir richtig ernst genommen, haben uns eine Agentur dazu genommen zur Umsetzung, haben aber die inhaltliche Strukturierung der Seite komplett alleine gemacht und uns überlegt, wie wollen wir unsere Leistungsbereiche darstellen. Und da steckt dann genau diese Kaskade drin, diese Struktur drin, die du erkannt hast. Naja, und dann kommt halt sowas wie eine bessere Podcast-Auffindbarkeit dazu. Ne, das ist wirklich jetzt gut geworden, war aber ein großes Problem, weil über 200 Episoden eines Podcasts kannst du in so einer normalen Podcast-App à la Spotify und Apple Podcast einfach nicht mehr durchscrollen und du findest, also es ist ein Usability-Risk, wenn man so will, du findest den Content nicht mehr. Und die allermeisten dieser 235 Folgen sind auch heute noch gültig, ne? Und nicht irgendwie saisonal gewesen oder mit Zeitbezug. So. Ja, und dementsprechend haben wir eine vergleichsweise umfangreiche Website gebaut. Die aber, da sind wir jetzt auch ganz zufrieden, ne? Kann man immer noch schön verbessern, klar, aber die ist jetzt erstmal good enough for now, weil wir darüber eben auch sehr viel Inbound-Traffic reinspielen. Also die Leute landen bei uns, sie sehen, können relativ gut wohl verstehen, was wir anbieten, nämlich sowohl Trainings, Workshops auf der einen Seite, Coaching, Mentoring auf der anderen Seite und als dritte Säule eben als Speaker sind wir buchbar für Impulse oder Keynotes. Und darüber kommen jetzt eher gefunnelt, würde ich sagen, auch Anfragen rein. Und klar, die Blogposts für den Podcast gibt es natürlich weiterhin und so weiter. Ne? Und damit macht das Ganze SEO-mäßig Sinn, damit macht das Ganze für Inbound-Calls Sinn. Und das spielt in unsere gesamte Content-Marketing-Strategie einfach rein. Also wir geben viel Content raus, ne? Viel kostenfreien Content raus. Auch auf YouTube, ne? Zumal die ganzen YouTube-Videos haben wir zum Beispiel noch gar nicht auf der Website verlinkt. Ist eigentlich ein Fail sondergleichen. Aber das ist ja ein Teil unserer grundsätzlichen Strategie. Give, 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 ne? So à la Gary Vaynerchuk-mäßig. Wir geben viel kostenfreien Content in die Community rein und sind auch so stark vernetzt in der Community. Können wir gleich noch vielleicht drüber sprechen. Das ist so ein bisschen die Secret Sauce, würde ich sagen.
Man kann euch aus dem Weg gehen, aber es ist gar nicht so leicht. Ihr seid auf unheimlich vielen Events, entweder als Speaker oder ihr organisiert die sogar mit. Ganz oft, wenn ihr als Speaker da seid, seid ihr auch bei der Organisation beteiligt, aber eben nicht nur kostenpflichtige Konferenzen, sondern auch totale Community-Veranstaltungen, auch welche mit einer sehr langen Tradition, ne? Also from the ground up zur Spitze ist alles vertreten. Und auch das sieht ja sehr, sehr absichtsvoll aus. Ne? Also ja, das könnte man zufällig machen, aber das sieht bei euch wieder nicht zufällig aus. Das sieht schon so aus, als würdet ihr euch Gedanken drüber machen und als hätte das für euch auch, du hast eben schon give, give, give erwähnt, eine gewisse Funktion. Funktion klingt schon wieder blöd und so meine ich das nicht, ne? Aber sozusagen, es steckt eine Absicht dahinter.
Ja, absolut. Ist unsere Haltung und diese Haltung, an die Community was zurückzugeben, so nenne ich es jetzt mal, rührt daher, dass das unsere Wurzeln sind. Wir drei, Dominik, Oliver und ich, haben uns in der Kölner Community, also hauptsächlich in der Agile Community, kennengelernt. Also ich war seit, und Dominik glaube ich ungefähr fast der gleiche Monat, seit Mitte 2014 super aktiv beim Kölner Scrum-Tisch, jeden Monat. Olli kam glaube ich eher 2016 oder so dazu. Dann ja, hat man sich auf Konferenzen wie der Agile Cologne gegenseitig gesehen, gewertschätzt, man hat miteinander diskutiert und wir haben halt alle in dieser Community gelernt. Und uns Wissen angeeignet und haben von anderen gelernt, die ihr Wissen geteilt haben. Und das ist unsere Grundüberzeugung, dass das auch heute noch völlige Berechtigung hat, dass man miteinander lernt. Und wir sind ja alle noch weiter auf dieser Lernreise. Und ja, das ist für uns deshalb so ein Selbstverständnis. Genauso nach einem Jahr, also ein Jahr nach dem Podcast-Start, haben wir aus der Analyse, dass wir so wenig Feedback kriegen für den Podcast, haben wir unsere monatlichen kostenfreien Live-Events gestartet, weil wir dort einen Rückkanal haben, beziehungsweise auf Augenhöhe diskutieren können mit den Leuten. Auch das ist wieder eine Art Community, die Leute mit in Vernetzung bringen. Und was du sagst, immer mehr, so ungefähr ab 2017 sind wir dann auch bundesweit auf Konferenzen gewesen, irgendwann europaweit unterwegs gewesen. Und damit sind wir sichtbar. Und klar, auch mit unserer grashüpfergrünen Farbe im Logo irgendwie kann man unserer Optik auch kaum aus dem Weg gehen auf LinkedIn und Co. Und wie du schon sagst, wir sind durch das starke Netzwerken mit Konferenzanbietern zum Beispiel auch bei ziemlich vielen für uns wertvollen Konferenzen, insbesondere mit Produktbezug, gerne als Kooperationspartner dabei. Und das immer kostenfrei. Das heißt, also für uns kostenfrei. Sprich, wir haben die Möglichkeit, dann Tickets zu verlosen, können an unser Netzwerk wieder was zurückspielen. Die Konferenzanbieter wissen, dass sie über uns eine große und gute Reach genau in die Zielgruppe rein haben. Das ist ein Do und Des. Und darauf basiert das Ganze. Also mein Lieblingsbuch in dem Kontext ist Adam Grant, Give and Take. Hm. Und in dem Sinne sind wir Geber. In dem Sinne, dass man manchmal auch nachfragt, hier hast du einen Kontakt. Aber so haben sich viele Opportunities und Chancen ergeben. Auch die ganze Kooperation mit Heise, in der wir drin stecken, ist alles ja aus Netzwerkeffekten, aus Zufällen, aus Chancen, die wir ergriffen haben, entstanden. Und die wir dann auch gepflegt haben, ja.
Ich habe euch ja bei den PO-Days jetzt im März erlebt. Und was man sagen muss, ne, wenn ihr bei so einer Konferenz dabei seid, dann prägt ihr die auch. Ihr prägt die nicht im Sinne, dass ihr von morgens bis abends die Bühne stürmt und besetzt, sondern der Spirit, der da ist, der ist so ein ganz klarer Produktwerker-Spirit, den du eben schon angedeutet hast. Und ich glaube, der ist auch so ein definierendes Element von euch. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Also es war auf einer Konferenz in Hamburg, wenn ich mich recht erinnere. War das Hamburg?
Ich glaube, da haben wir uns das erste Mal gesehen bei den Kanban Days.
Genau, Kanban Days, genau. Von IT Agile war das organisiert. Und ich habe einen Vortrag gehalten, der war für mich jetzt gar nicht so einfach. Der war super gut am Ende tatsächlich, muss ich voller Selbstlob sagen und so. Ne? Und wie es immer so ist, hinter so einem Talk ist man relativ aufgewühlt und dies und das und so. Und da sprechen einen Leute an und man weiß gar nicht, was man damit machen soll. Aber ihr starrt sozusagen aus der Masse raus und habt so, ihr habt einem sozusagen so eine Art Hof bereitet und habt gesagt so, boah, das war jetzt echt cool und seid auch inhaltlich geworden, warum das cool war. Aber mit so warmen Ausstrahlung. Das war so, man kam zu euch, man dachte, man ist jemand von euch, ein Teil von euch. Und das ist auch die Ausstrahlung, die auf den PO-Days im März gespürt haben. Das ist so eine Familie, die kommt zusammen und irgendwie schafft ihr es, diese Ausstrahlung auch auf so ein Event zu bringen. Warum ich glaube, dass es wichtig ist, ist, weil das, was euch vollkommen abgeht, ne, was ihr überhaupt nicht habt, ist so ein exkludierendes Format. Ich erlebe relativ viel im Produktumfeld als exkludierend. Ne? Also Gatekeeping wird zu weit gehen, aber es gibt sozusagen, es gibt Richtungen, es gibt Gruppierungen, es gibt dieses PM versus PO und das ist alles überhaupt nicht euer Ding, sondern ihr streut relativ breit und wo ihr seid, geht es darum, dass man sich aufgenommen fühlt. So bei uns war direkt eine Konsequenz, dass wir dann, also ihr habt letztendlich für mich ein Training in Köln organisiert, für ein Thema, das mir sehr am Herzen lag und so weiter und so fort. Und man hat nie den Eindruck, dass es einseitige Verhältnisse sind, sondern genau das, was du sagst, ne? Giver und Taker. So, was hat euch da geprägt und warum ist das so dominant für euch, dass man es direkt spürt? Ne? Ihr seid auch auf dem Level, dass ihr nicht drüber reden müsst. Also das ist ja das Lustige, ne? Ihr redet nicht drüber, dass ihr unheimlich inklusiv seid, ihr macht das einfach. Aber wo kommt das her und was ist die Bewandtnis davon?
Jetzt muss ich erstmal das unterscheiden weil es ist nicht nur die Produktwerker, sondern das, was du jetzt gerade von den Kanban Days erzählt hast oder auch das Training, was wir organisiert haben, das haben wir mit dem sogenannten agilen Bütchen organisiert. Das sogenannte agile Bütchen ist eine Gruppe von 5 agilen Coaches aus Köln. Da ist der Oliver Winter auch dabei. Der Dominik Winter allerdings nicht. Das ist sozusagen nur Friends and Family. Und neben dem Oliver sind das noch der Bernd Jussen, unter dem Stichwort der Team Dynamo, sehr bekannt. Die Caroline Salz, sehr bekannt auch in diesem Flight Levels und ja, insbesondere Flight Levels und Strategieumfeld. Und der Felix Rink, sowohl im Flight Levels als auch im Kanban-Umfeld, gerade jetzt bei Pro Kanban sehr bekannt. Und wir haben uns, das muss man vielleicht kurz als Anekdote noch erzählen, kennengelernt 2017 auf einem Coach Reflection Day, organisiert von Michael Mahlberg und dem Falk Kühnel hier in Köln. Und nach diesem sehr schönen Tag hier am Stadtplatz, also jeder kannte nur quasi 1 bis 2 Leute von den dann anderen, also ich kannte eigentlich nur den Bernd Jussen in dem Fall. Nach diesem schönen Tag sagte der Bernd, hör mal, hier, ich habe hier gerade mit dem Olli gesprochen, der kannte den noch aus alten HRS-Zeiten, sollen wir noch einen trinken gehen? Und ich bin den ganzen Tag unterwegs, ich will eigentlich nach Hause. Ich habe gesagt, ich komme früh nach Hause, also nicht mehr in die Kneipe. Ne? Und dann sprang da so eine junge Frau rum, das war dann, wie sich daraus stellte, die Caro, die sagte, nee, komm, lass uns nur hier ans Bütchen gehen, gegenüber, ein Bütchen Bier trinken. So. Und dann ergab sich eine Gruppe von 6 Leuten, also die 5, die dann später das agile Bütchen wurden und noch jemand aus Frankfurt. Wir sind gegenüber vom Mediapark da an den Mediapark-Kiosk gegangen und haben auf ein Bütchenbier, ne? Also das ist Kölner Kultur, man stellt sich an Kiosk, das nennen wir Bütchen hier, trinkt sich eine Flasche Bier. Und dabei haben wir angefangen zu quatschen, inhaltlich, aber auch Spaß gehabt miteinander und konnten saufen miteinander, ne? So alles, was man braucht. Und aus dem Bütchenbier standen wir da von, ich glaube, 17 Uhr bis 22 Uhr. Und das haben wir halt irgendwie wiederholt in dieser Fünfergruppe der Kölner. Haben das dann irgendwie wie so ein Bandtreffen monatlich gemacht. Erstmal in unterschiedlichen, Restaurants oder Kneipen. Und dann irgendwann gesagt, wir brauchen einen eigenen Proberaum wie so eine Band. Und darüber kam dann irgendwann die Location, das sogenannte agile Bütchen. Die Gruppe selber heißt nämlich eigentlich agiles Bütchen Bier. historisch. Und in der haben wir eben, dich damals auch eingeladen. Und ein bisschen aus dieser Konstellation heraus sind uns Olli und ich vor allem sehr viel näher gekommen und haben den Dominik dann an Bord genommen, um diese andere Gruppe, die Produktwerker, zusammenzustöpseln. Sorry, wird jetzt kompliziert. Aber vom Grundduktus her ist dieses agile Bütchen ähnlich, dieses inklusive, wie du sagst, ne? Ist ein bisschen die Kölscher Art vielleicht auch dabei, diese rheinische Frohnatur und offen und lass mal reden. Und zu der Grundfrage, ich habe nochmal rausgesucht, was wir damals, jetzt bei als Produktwerker, wo wir so eine Strategie-Session gemacht haben, rund um den, also wir mögen den Strategy Kernel Canvas ganz gerne von Chris Butler. Und da geht es halt wie bei vielen Strategieansätzen erstmal um Situational Awareness und die Frage, wie sind wir da denn gekommen oder was macht uns stark? Und wenn ich da in die Liste reingucke, und ich weiß nicht, wann wir das gemacht haben, ich sag mal 2019 oder 2020 wahrscheinlich, sind so Sachen wie, da steht hier so, wir machen, worauf wir Bock haben. Also Bockfaktor ist für uns auch ein wichtiger strategischer Treiber. Oder wir Werkstolz und eigenen Anspruch zu genügen. Also wir haben einen Werkstolz, den verfolgen wir. Dann sympathisches, uneitles Auftreten. Das versuchen wir zumindest zu verfolgen. Ob es das gelingt, sollen andere entscheiden. Kooperatives Miteinander auf Augenhöhe. Kein Aufrechnen untereinander. Ne? Das ist was ganz Wichtiges, wie wir untereinander arbeiten. Also wir gucken nicht, wer hat was bezahlt oder wer hat was geleistet, sondern es muss getan werden, wir machen's. Und dazu gehört dann auch sowas wie, wir teilen kostenlos Wissen. Das sind jetzt nur mal so ein paar dieser Punkte, um zu zeigen, das ist so ein bisschen in unserer DNA drin und steckt so in unseren Prinzipien. Und wiederum auf Adam Grant bezogen, wir sind Geber in dem, was wir tun, weil wir glauben, dass sozusagen aus dem Kosmos oder aus der Community aus irgendeiner Ecke schon wieder was Gutes zurückkommen wird. Und so kommen gute Kontakte zurück, es ergeben sich Chancen, auch so die ganzen Kontakte jetzt zu den europäischen Product Coaches, die ich hier über SVPG und Marty Kagan vor gut 2 Jahren bekommen habe. Daraus ergibt sich immer was. Und dementsprechend könnte ich dir auch gar nicht sagen, was wir in 2 oder 3 Jahren machen, sondern das ist so, das ist ein Flow.
Ich glaube, man könnte all das machen, was ihr macht und trotzdem erfolglos sein. Deswegen glaube ich, dass es noch so ein Secret Ingredient oder gar nicht so Secret Ingredient gibt. Wahrscheinlich würdest du es von dir aus nicht sagen, aber meine Beobachtung sagt mir, dass jetzt speziell ihr 3 von den Produktwerkern unheimlich gutes Teamplay habt. Ne? Also von außen beobachtet ist es blindes Verständnis, blindes in die Lücken springen, blindes Vertrauen. So, jetzt nicht naiv gemeint, blindes Vertrauen, also ich springe die Klippe runter, weil du mir das sagst, sondern im Rahmen, den ihr euch gesteckt habt, wisst ihr, dass ihr euch auf den anderen verlassen könnt. Wir haben das letztens mal kurz angesprochen und ich glaube, dass ihr, ob ihr es wisst oder nicht, ne, die Prinzipien von High-Performing-Teams letztendlich umsetzt automatisch. Ne? Das ist sowas wie, es gibt positive Abhängigkeiten. Ne? Das heißt, es gibt Abhängigkeiten, aber die sind gut. Ne? Das fängt schon an bei den Themen, die ihr unterstützt. Ne? Du bist thematisch vollkommen anders aufgestellt als Dominik. Speziell als Dominik. Dominik ist anders aufgestellt als Oliver. Und zusammen ist das eine gute Verbindung. Das heißt, ihr braucht euch, um das abdecken zu können. Und ihr findet es cool, dass ihr euch braucht. Ne? Man könnte es auch doof finden, dass man sich braucht. Aber ihr findet es gut und lebt davon und macht das sozusagen zur positiven Eigenschaft und gleichzeitig, ne, das hattest du am Rand mal gesagt, wenn sowas eintritt wie jemand wird krank und steckt mitten im Training, wird jeder andere trotzdem sofort übernehmen, um 6 Uhr morgens die Nachricht kriegen und um 8 Uhr morgens dastehen in der Firma und so. Und das sind lauter so, ne, dieses, es gibt einen Rahmen, es gibt Ziele, es gibt relativ klare Ziele sogar und das Individuum unterstellt sich diesen Zielen, ist bereit, sozusagen deswegen auch eine schwammigere Rolle auszufüllen, als das vielleicht woanders ist. Wo man da so, das mache ich nicht, das ist meine Rolle. Ich bin hier nicht der, keine Ahnung, der UX-Experte, was soll das denn? Da kannst du mich nicht hinchecken. So, das wird es halt bei euch nicht geben. Das finde ich nochmal ganz spannend, wie das in der Selbstreflexion bei euch ist.
Also das Erste ist, glaube ich, dass wir zu dritt sind. Das klingt im ersten Moment komisch, weil man denkt so, boah, in der Dreierkonstellation kann das denn funktionieren? Aber ich bin inzwischen überzeugt, genau das ist unser, ja, wirklich ein ganz starker Punkt. Weil wenn einer ausfällt, warum auch immer, und wir hatten das alle, dass wir phasenweise kürzer treten wollten oder mussten, dann springen halt die anderen beiden in die Bresche. Oder jetzt im Sommer, weiß ich nicht, zwei sind im Urlaub, dann hält halt einer die Fahne hoch. Und nach außen sieht es so aus, als wenn wir konsequent durchliefern bei LinkedIn, bei Podcast, bei überall. Wir sind überall präsent. Und alle Kunden fragen dann häufig, oh, ich weiß gar nicht, habt ihr denn in den nächsten 3-4 Monaten überhaupt Zeit? Ihr seid so beschäftigt. Und ich denke so, ja klar, so beschäftigt sind wir nun auch nicht. Aber es wirkt halt so. Und das kommt daher, dass wir uns wirklich sehr stark vertrauen und auch Vertrauen in die Fähigkeiten der anderen haben, obwohl wir sehr unterschiedliche Menschen sind und obwohl wir sehr unterschiedliche Expertisen haben, wie du gerade sagtest. Ne? Dominik ist ja unser UX-Papst und auch gerade wirklich in der UX-Szene eine sehr bekannte Größe, organisiert und moderiert da die großen UX-Festivals, wie zuletzt wieder in Erfurt und so. Diese Flanke decke ich nicht ab. Das ist eher mein schwacher Bereich. Aber, und ich würde jetzt nicht vielleicht ein spezielles UX-Training für Dominik übernehmen. Aber wenn wir sozusagen mehr oder minder unsere üblichen Standardthemen haben, dann ist das so, wie du gesagt hast. Wenn jemand ausfällt, weil keine Ahnung, was nachts passiert ist, das ist vielleicht der Extremfall, dann kann der andere das übernehmen, weil wir A, auf den gleichen Konzepten aufsetzen. Auch wenn wir einen unterschiedlichen Stil haben, das vielleicht dann zu vermitteln. Wissen wir aber, dass es gut ist oder gut genug so ist, um dem Kunden einem professionellen und unserem Anspruch genügenden Workshop liefern zu können oder eine Leistung liefern zu können. Und das ist eine Form von Vertrauen, die ist einzigartig, also was heißt einzigartig, aber die ist wahnsinnig toll für uns. Tatsächlich haben wir noch nie über diesen Begriff High-Performing-Team für uns nachgedacht. Finde ich gerade spannend. Macht was mit mir, wo du das gerade sagst. Aber so Sachen wie Unconditional Help, das leben wir sehr stark. Also meint, wir helfen uns gegenseitig, ohne drauf zu gucken, wer hat gerade wie was gemacht. Also am Anfang war das so, inzwischen sind wir seit gut 2 Jahren als Körperschaft, als Genossenschaft organisiert und haben dem ganzen Rahmen gegeben. Aber die ersten 3 Jahre haben wir faktisch als GbR gearbeitet. Also wir waren 3 Freelancer und haben uns einfach einen gemeinsamen Namen, ein gemeinsames Logo gegeben. Ja, und dann kommen natürlich so Fragen auf, wer bezahlt was. Und wir haben es einfach getan. Ne? Der eine bezahlt dann, weiß ich nicht, die Podcast-Software, der nächste bezahlt das Hosting, der nächste bezahlt irgendwelche, weiß ich nicht, Aufkleber oder sonst was. Da haben wir niemals gegengerechnet, wer hat was bezahlt. Also es gibt noch nicht mal eine Excel-Liste, wo drin steht, wer was bezahlt hat. Es war immer so dieses, ach, ich habe das Gefühl, ich bin mal wieder dran. Und der nächste und der andere sagt, nee, ich glaube, ich müsste mal wieder. Ach komm, mach schon. Passt für mich, ne? Und so. Und selbst heute, wo wir die Körperschaft haben, wir haben bei weitem noch nicht alle Tools und Lizenzen und Kosten in die Körperschaft überführt und sozusagen aus dem gemeinsamen Konto raus bedient, sondern so, oh ja, muss man mal irgendwann machen, ne? Aber eilt jetzt nicht. Nee, ist kein Problem mehr, wenn ich das zahle. Ja? Das soll jetzt nicht arrogant klingen, das muss man sich natürlich auch leisten können irgendwo. Aber klar, wir haben auf einer sehr klaren Low-Budget-Strategie operiert. Und geben nichts unnötig aus, haben jetzt auch wenig im Backoffice. Also wir haben jetzt einen Werkstudenten seit gut 2 Jahren, der uns super hilft, schöne Grüße an Jan, den Podcast zu schneiden und Videos zu schneiden und so. Das hat uns super entlastet. Aber ansonsten, ja, machen wir das, was sinnvoll ist. Ne? Wir sind gerade dabei, eine weitere Person im Backoffice für CRM und Content und so auch noch an Land zu nehmen. Aber wir wollen nicht wachsen. Das ist vielleicht auch so ein Stück dieses, also wir sehen da keine Konkurrenz untereinander. Wir wollen jetzt auch nicht mehr werden als die 3 an der Front. Und das fühlt sich halt super kuschelig und gut an. Und macht Spaß.
Ja, super.
Und weil wir uns selber irgendwie auch nicht zu ernst nehmen dabei, glaube ich.
Ja, ja, das merkt man. Ich hätte noch 2 Kommentare. Das eine ist mit den 3, ne, dass ihr das so unüblich findet. Also meine Geschichte ist, ich habe ja zu zweit gegründet irgendwann die Firma. Und als wir sowohl beim Rechtsanwalt als auch beim Notar waren, haben die gesagt so, eieiei, 2 Leute. Das geht ja fast nie gut. Wie so, was ist das denn? Sieh da, nach einem Jahr war ich alleine und so, ne? Und jetzt egal warum und so, ne? Und was die gesagt haben, ist, stabile Firma, immer mindestens 3 Leute, die das machen. Wegen dem Interplay. Und so zu Hause aus dem Privaten holt man sich mal sowas raus, wie so, bei 3 ist immer Streit oder sowas, ne? Ich glaube aber, sozusagen, selbst wenn es 3 sind mit Streit, ist trotzdem stabil. So, wenn 2 sich streiten, hast du sofort Scheidung, Krise, ne, wie bei der Ehe oder so. Aber wenn 3 Leute eine Einheit bilden, dann mag oft Streit sein, bei euch eben nicht, ne? Aber du hast trotzdem Stabilität, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld.
Dass das Schlimme ist, muss ich mal das dreckiges Geheimnis lüften, wir haben noch nicht einmal eine Retrospektive gemacht. Das ist eigentlich schon krass, ne? Drei Menschen, die aus der agilen Welt kommen und das predigen, aber für uns selber, nö. Wäre vielleicht sicherlich mal hilfreich gewesen, aber ehrlich gesagt, wir haben uns auch noch nie so, also wir haben uns wirklich noch nicht so in Köpfen gehabt und wir achten halt, wenn einer eine klare Meinung hat und sagt quasi, nee, das will ich aber wirklich, und dann folgen wir dem halt, ne?
Das ist die Stelle, an der wir auf Holz klopfen und dafür sorgen wollen, dass das so bleibt. Du hast es jetzt ausgesprochen, das war dein Risiko. Die zweite Bemerkung, die ich machen wollte, habe ich tatsächlich vergessen. Deswegen hüpfe ich jetzt weiter. Und jetzt haben wir ganz lange über euch geredet und möchte aber noch die letzten Minuten des Podcasts dafür nutzen, um über eure Kunden zu reden. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn du zusammenfassen könntest, aber zurückblicken könntest und sagen, was sind denn die grundlegenden Bedürfnisse der Kunden, die ihr bedient? Und das von mir aus im Wandel der Zeit. Ne? Also ihr macht das ja jetzt schon eine gewisse Zeit und mich würde sehr interessieren, was diese Grundbedürfnisse sind und wie und ob sie sich geändert haben im Laufe der Zeit.
Ich möchte vielleicht einsteigen mit einer grundsätzlichen Überlegung, in welchem Markt wir spielen oder wo wir herkommen. Und das ist, wir kommen aus dieser agilen Blase und dementsprechend kommen wir von dieser im Scrum-Framework beschriebenen Product-Owner-Rolle, von der man halten kann, was man will. Aber inzwischen gucken wir auch immer mehr auf die Produktmanagement-Blase, oder ich beschreibe das ganz gerne inzwischen als zwei Inseln. Das Agile und das Produktmanagement als beide Inseln. Und da kann man halt feststellen, dass es im Agilen wahnsinnig wenig Bezug zum Produktthema gibt oder wahnsinnig Wissen, sage ich mal arrogant, zum Produktthema. Viele kümmern sich dann um Teamthemen, Leadership-Themen, Kulturthemen etc. Aber auch auf den reinen agilen Konferenzen ist das Produktthema immer unterbeleuchtet. Und umgekehrt musste ich feststellen, auch in diesem Kontext von SVPG und Marty King, dass dort auf dieser Produktmanagement-Insel vergleichsweise wenig Ahnung von Agilität herrscht. Also da wird rumgerantet, ohne Sinn und Verstand manchmal, auch über Scrum, also dass es viele schlechte und schlimme Scrum-Umsetzungen und Implementierungen gibt, keine Frage. Aber es wird sehr vieles sehr schwarz-weiß gesehen und sehr verkürzt. Und wenn mir dann ich kann mich entsinnen, in dieser Produktmanagement-Community ein wirklich erfahrener Product-Coach irgendwann fragt so im Rande eines Gespräches, sag mal, dieses Kanban, ist es das da von Toyota? Und ich denke so, what? Du hast noch nie was von Kanban in der Wissensarbeit gehört? Also du musst ja kein Experte sein, aber das finde ich aber jetzt ein bisschen fahrlässig, ne? So, und dementsprechend sind wir zu deiner Frage zurück gestartet, sehr stark aus dieser agilen Blase kommt und viele Firmen und Organisationen haben halt über die letzten Jahre solche Sachen eingeführt. Gerade auch die Corporates haben immer mehr solche, ja, Initiativen im Rahmen ihrer agilen Transformation gestartet oder eben im Rahmen der agilen Transformation einen stärkeren Fokus auf die Product Owner Rolle oder auf die Produktrolle, auf das Thema Ownership, Product Ownership gelegt. Und da haben wir immer angedockt. Inzwischen würde ich sagen, sowohl mit unserer eigenen Entwicklung, dass wir die Brücke eher schlagen von der agilen Insel hin zu dieser Produktmanagement-Insel, sage ich immer so, ein bisschen arrogant klingt das vielleicht, wir versuchen Product Owner und Produktmanagement beizubringen. Und das ist so vielleicht bei der Entwicklung unserer Kunden auch festzumachen, dass wir mehr und mehr auf Organisationen treffen, die schon länger vielleicht Product Owner haben, aber die jetzt mal mehr über die typischen Produktmanagement-Themen aller Strategie, aller Product Discovery, aller User Feedback, User Research reden wollen und raus wollen aus diesem reinen, sehr stark Delivery-orientierten Scrum-Framework, wenn sie es denn überhaupt richtig machen, aber raus aus diesem reinen, wir schrubben User-Stories und machen Product-Backlog-Management. Und merken, das alleine ist es nicht, sondern wir müssen ja mehr drüber reden, was ist das Richtige, an dem wir arbeiten wollen oder sollten. Und so hat sich das, würde ich sagen, bei uns auch ein bisschen geändert. Also wenn wir gerufen werden, zum Beispiel für Keynotes als Beispiel oder als Impulsgeber, dann geht es ja nicht mehr um die Product Owner Rolle per se, sondern eher um den Ausblick oder den aktuellen Stand. Was sind die aktuellen Themen? Wir werden gerufen, um mal einen Blick von außen, um mal einen Impuls von außen in eine große Organisation reinzugeben, gerade die Konzerne, die sonst, also die jetzt meinetwegen 50 oder 100 Product Owner haben und genug Zeit, also genug Themen haben, um sich alleine mit sich selber zu beschäftigen. Da kommen wir von außen. Und dementsprechend finde ich jetzt auch in der aktuellen makroökonomischen Situation eigentlich ganz spannend, dass das bei uns noch nicht so sehr durchschlägt. Also ich würde behaupten, es gibt immer noch A, wenige Firmen, die eher traditionelle Firmen, die jetzt erst, so möchte ich es formulieren, auf das Thema Agilität, Product Owner und so aufspringen. Punkt eins, nach wie vor noch ein fester Bestandteil bei uns. Und B, gerade im Rahmen der Krise, da wo gerade vielleicht Scrum Master und Agile Coaches unter Druck geraten, das Thema Produktwert aber weiterhin einen hohen, wenn nicht gar einen höheren Stellenwert erhält. Und das, da sind wir eben eher in einem Blue Ocean unterwegs, weil es da so viele im deutschsprachigen Markt nicht gibt. Und gerade über unsere Visibilität, wie du schon sagtest, so richtig, ist schon schwer, an uns vorbeizukommen. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Mhm. Und wenn so eine Firma überlegt, was zu machen, dann wollen wir zumindest auf der Shortlist stehen und gefragt werden und mit im Boot sein. Ja.
Ich habe versprochen, dass ich mich in dieser Podcast-Folge von mir versuche, an euer Format zu halten, so halbwegs zumindest. So.
Aber damit verlässt du doch deine eigene Produktvision deines Podcasts.
Ich habe ja keine Produktvision. Ich mache ja, wie es mir gerade passt. Naja. Also mein Podcast ist ja ganz anders entstanden, der ist ja sozusagen ein Selbstbedienungsladen. Genau, also fast, na, kein Gegenmodell, aber hat einen ganz anderen Zweck und so. Wie auch immer, du hast schon anklingen lassen, dass du mir nicht erzählen kannst und schon gar nicht willst wahrscheinlich, was ihr in 2-3 Jahren macht, aber du kannst mir bestimmt einen kleinen Ausblick geben, was eins der Themen ist, das euch gerade umtreibt, das euch gerade sehr beschäftigt und mit dem ihr demnächst was anstellen werdet oder wollt.
Also thematisch ist das Thema Product Discovery und Produktstrategie nach wie vor super heiß und sollte auch noch eine ganze Zeit lang, glaube ich, tragen. Ich glaube, dass das Thema Product Operating Model uns über die nächsten 2-3 Jahre auch noch begleiten wird. Also das Buch von Marty Kagan ist jetzt im März rausgekommen. Nach diesem ersten Hype rund um das Thema sind so die ersten Anfragen reingekommen. Wie kriegt man Product Operating Model in die Praxis? Und das ist eben auch ganz spannend. Also da sind jetzt auch Anfragen drin oder wir machen Sachen, wo es heißt, naja, wir sind auf unserer agilen Reise, agilen Transformation schon ziemlich weit und wir sind mit agilen Coaches unterwegs und so weiter. Und jetzt kommt dieses Produkt, dieses pure Produktthema à la Kagan rein. Wie kriegt man das denn verbunden? Also wie passt sozusagen Agilität mit Product Operating Model zusammen? Also das wird uns, glaube ich, auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen. Wo wir eine Hypothese haben, ist als weiteres Thema das ganze Thema Stakeholder-Zusammenarbeit. Mhm. Da haben wir eben auch ein Intensivtrainingsformat entwickelt, was sowohl als öffentliches Training schon mal lief, inzwischen aber auch als Inhouse-Training sehr gut angenommen wird. Und das ist total spannend. Es ist super schwierig, das überhaupt in 2-tägiges Trainingsformat zu packen, weil es so viele Themen gibt, gerade weil wir da auch zusammenarbeiten mit einer Kollegin und Kooperationspartnerin, der Alexandra Klingor, die als Schauspielcoach unterwegs ist und wir da auch so Live-Rollenspiel und so Geschichten machen, also Videotraining für Stakeholder-Themen. Ich glaube, das ist nach wie vor hot. Und ich würde aber sagen, es wird immer weiterhin auch noch so Basissachen geben, wie User-Story-Sachen, Story-Mapping, überhaupt die Product-Owner-Rolle, ja, heißt nicht mehr Rolle, sondern Verantwortlichkeit heutzutage. Das ist nach wie vor eigentlich in jedem Foundation-Training der erste Tag geht es darum, wie ist das mit dieser Product-Owner-Rolle eigentlich gemeint? Wie ist das vielleicht auch in der Abgrenzung zu Product-Owner in Safe? Wie ist das vielleicht, wenn man das denn abgrenzen will, zwischen Produktmanager und Product-Owner? Ja, auch immer eine leidenschaftliche Diskussion. Wie ist meine Haltung als Product-Owner? Weil das ist nach wie vor unverändert, glaube ich, das Hauptproblem. Personen werden umgelabelt, also ne, der bisherige Projektmanager heißt jetzt Product Owner. Aus Reiter wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ne? Du bist jetzt nicht mehr Projektleiter, du bist jetzt Product Owner. Ja, was machen die Leute dann? Da sie es nicht besser wissen, vielleicht keine ordentliche Schulung haben, verfallen sie in ihren Komfortbereich wieder zurück. Das heißt, wenn Stakeholder auf sie draufnageln, mit, gib mir mal eine Planung, gib mir mal einen Termin, na, dann machen sie Projektmanagementarbeit, Projektleitungsarbeit. Und da trifft dann die Kritik von Marty Kagan auch total zu, dass das dann eher technische Projektleiter sind, die dann Leistungsversprechen des Teams oder für das Team vielleicht abgeben nach außen an die Stakeholder. Und an der Stelle setzen wir halt gerne an, ne? Dass man sagt, was ist denn das Selbstverständnis, die Haltung eines Product Owners von der Idee der Rolle her. Und nicht überall lässt sich das umsetzen, das ist uns auch klar. Wir sprechen dann ganz gerne von sogenannten organisatorischen Schulden, die man eingehen muss, also in Analogie zu technischen Schulden, um so ein Framework wie Scrum oder in Kombination mit Kanban, whatever, überhaupt umzusetzen, aber unter der Prämisse, dass man diese organisatorischen Schulden regelmäßig überprüft, ob wir sie wieder abbauen können. Und wenn so Sachen sind wie, naja, wir haben da zwischen Product Owner und Team, haben wir jetzt häufiger gesehen, noch jemand dazwischen sitzen, also nennen wir ihn Application Manager, nennen wir ihn Product Manager, nennen wir ihn Tech Lead oder whatever, das klingt, sieht erstmal super spooky aus von außen. Aber, naja gut, die Organisation braucht das erstmal, um diesen Transformationsschritt zu gehen. Und wenn man dann weitergeht und sagt, ja, ja, aber in 2-3 Jahren wollen wir da und da sein, dann finde ich das okay. Das heißt, ich glaube, gewisse Basis Product Owner und Agile-Themen wird es weitergeben. Ich glaube, dass es immer mehr Produktmanagement-Themen sein werden, die wir auch spielen. Gerade sowas wie Discovery. Und wenn du jetzt auf sag mal, Artefakte fragst oder guckst, dann ja, wir werden Anfang April, am 2.3. April im nächsten Jahr 2025 auch wieder mit Heise zusammen und mit IT Agile und der Agile Academy die Product Owner Days organisieren. Es steht immer schon inzwischen 3 Jahren die Frage im Raum, ob wir mal ein Buch schreiben. Also wir haben da so Verlage, die uns im Rücken hängen und gerne das wünschen, aber wir haben das strategisch noch nicht als die wichtigste Option bislang gesehen. Und ansonsten gehen wir immer stärker gerne auch in dieses Keynote-Thema rein, also dass wir gerne als Keynote-Speaker unterwegs sind und zum zweiten individuelle Workshops. Also ich glaube, was wir zunehmend weniger machen werden, sind Standard-Trainings. Wir haben mit offenen Trainings letztes Jahr angefangen, also rund um Produktvision eins oder rund um Strategie und Product Roadmaps ein anderes, so rund um UX für PO und nächstes, das Stakeholder-Thema. Also Sachen, die nach den ganzen Grundlagenzertifizierungen für POs kommen. Diese Themen, damit spielen wir und experimentieren wir so ein bisschen als offene Trainings. Und ansonsten sind es wirklich so Customized Workshops, die wir super gerne machen und Mentoring von Product Leadern auch. Also schon ein gewisser Strauß an Themen oder an Artefakten und Formaten, aber alles rund um dieses Produktthema und Product Leadership Thema.
Ja, wunderbar. Ich würde mich vor allem freuen, ein Buch zu sehen, das aus eurer Feder kommt, weil das wahrscheinlich wieder diesen Produktwerker-Charme hätte. Da bin ich ganz gespannt drauf, was das wäre. Ohne jetzt, na so, ich bin ja der Schlimmste, um über Bücher zu reden. Aber ich würde das gerne mal sehen, was das für ein Ansatz ist. Das finde ich sehr spannend aus eurer Hand.
Aber wie du das auch kennst, ne? Ich würde ja dein Buch auch sehr gerne sehen. Schon seit Jahren, man hat halt einen anderen Fokus. Und,
absolut. Ja, ganz,
ja. Das ist ja jetzt mal wirklich sehr ernsthaft. Also Strategie zu machen heißt ja für mich vor allem zu Dingen bewusst Nein zu sagen. Und die Abwägungsfrage jetzt als Beispiel, ne? Wir machen regelmäßig wöchentlich unseren Podcast, wir machen regelmäßig einmal im Monat unser Live-Event. So, plus neben den Kundenaufträgen, die wir machen. Ein Buch ist ja auch sowas wie Content-Marketing, würde ich sagen. Also du verdienst ja nicht wirklich was daran, sondern du kriegst Awareness, Visibilität und sicherlich auch einen Expertenstatus eher dadurch verliehen. Okay. So, und jetzt ist die Abwägungsfrage, sollten wir zum Beispiel den Podcast dafür N Monate lang pausieren und diese Zeit nutzen, um ein Buch zu schreiben und in dieser Abwägung oder keine Live-Events mehr machen und so. Und in dieser Abwägungsfrage und mit Blick auf unsere Customer Journeys sagen wir bislang, nö.
Ja, das sind genau die Gründe, die mich immer zurückgehalten haben. Das ist ein unheimlich zeitintensives Invest jetzt in eine unheimlich abstrakte, späte Zukunft. letztendlich. Ne? So, und das hat einen gewissen Wert an sich, definitiv, ne? Und sowas, aber es ist halt ein unglaublich hohes Commitment, dass man damit eingeht, wo man wissen will, ob man das in sein Leben unterkriegt oder nicht. Und ich sag mal, dass eigentlich die Bücher schreiben müssen, die sterben würden, wenn sie es nicht machen. Und alle anderen ja, sollen fast die Finger davon lassen.
Sind wir wieder beim Thema Bockfaktor, ne? Dominik hat einen riesengroßen Bockfaktor auf dem Thema Schreiben und ist auch sehr gut da drin. Olli hat einen ziemlich großen Bockfaktor. Bei mir ist es leider so eine Grundüberzeugung oder wie sagt man, ein Glaubenssatz, dass ich so große Dinge nicht schreiben könne. Hat was mit meiner langjährigen Diplomarbeit damals zu tun. Und das wäre für mich...
Ich frage nicht nach.
Wirklich lang. Das hat was für mich mit einem totalen Schritt raus aus der Komfortzone zu tun. Und irgendwie ist das total der Reiz, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Aber wow, es gibt so viele andere Themen, die ich lieber tun würde als das, ne? Und genau, wir haben im Backoffice sozusagen im Hintergrund noch so viele super spannende Themen rund um CRM, mal Experimente im Online-Marketing und so zu machen. Hm. Wow, da habe ich so viel mehr Bock, als irgendwie lange Texte zu schreiben. Und klar, man könnte jetzt alles in die AI reinkippen und Automatisierung, die ganzen Folgen transkribieren lassen. Das ist nicht unser Anspruch. Ja.
Ja. Lieber Tim, stellvertretend für deine Kollegen von den Produktwerkern, aber auch vom erweiterten Kreis des agilen Bütchens. Bleibt, wer ihr seid, macht das weiter, wie ihr es macht, mit eurer Lockerheit, mit eurer Inklusivität. Also ihr seid ein Leuchtturm in dem Markt, ne, der nicht immer überall freundlich ist und wo es nicht immer so nett zugeht. Also unglaublich schön, dass es euch in Deutschland für das Thema gibt und wen ihr alles für die Themen begeistert. Deswegen Glückwunsch für die Konstellation, die ihr gefunden habt und wie ihr das alles durchzieht. Und das kann man jetzt in Worten nicht ausdrücken, das klingt so bescheuert. Das ist immer so schön, wenn man euch trifft. Selbst auf dem Bildschirm ist es immer schön mit euch, im echten Leben natürlich noch viel schöner. Und behaltet euch all diese Freude und das Engagement und die Begeisterung für das Thema und für die Menschen um euch rum. Wir können alle froh sein, dass es Leute wie euch gibt. Vielen Dank.
Danke dir für die liebevollen Worte und ja, wie ich dir schon mal sagte, ich bin froh, dass du wieder intensiver auch in der Community mitmischt inzwischen und ich hätte Bock, mal wieder was zusammen zu rocken und die Kräfte wieder zu bündeln und zusammenzuschmeißen.
Ja, man muss ja auch immer vorsichtig sein mit Ankündigungen. Ich habe heute schon so ein paar Themen rausgefunden, wo ich durchaus Meinungen hätte, die wir auch mal irgendwo noch woanders besprechen könnten und da versprechen wir jetzt nichts, sondern suchen Formate, glaube ich, wie wir es hinkriegen.
Gerne.
In dem Sinne, danke, ne? Grüß alle. Und wie gesagt, bleibt, wie ihr seid. Danke. Sehr cool so. Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Ach, wie schön. Das war Tim, stellvertretend für alle Produktwerker und wie ihr gehört habt, auch ein bisschen für das agile Bütchen. Und ich kann nur sagen, ich habe mich sehr gefreut über das Interview. Wirklich Leute, Freunde, die mich seit langem begleiten, die ich nur jedem ans Herz legen kann. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns sehr bald wieder mit neuen Ideen. Bis dahin nochmal mein Hinweis in eigener Sache. The Strategy Collective startet am 30. September. 12 Wochen Strategiearbeit in der Gruppe. Self-Paced Learning kombiniert mit Group Calls zum Betrachten der Gegenstände aus verschiedenen Richtungen, sichere Umgebung zum Lernen, Hands-on Learnings, sodass wir alle hinterher gut mit Strategie umgehen können und einen Weg für uns finden, wie wir das in unserer Umgebung benutzen. Schaut es euch an auf meiner Website, auf LinkedIn findet ihr Informationen überall, wo es mich gibt. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Listening to Stories Connecting Dots, a business podcast Discover a world full of possibilities through stories told. Presented to you by Markus Andretzak.